Ja, also ich mag Dachse sehr gern. Ich finde, das sind super Tiere. Die sind sehr hübsch und witzig auch. Wenn man mal eine Dokumentation über Dachse gesehen hat, wie ich neulich auf YouTube.
Lacht man sich weg?
Ja, weil die sind wirklich sehr, sehr lustig.
Herzlich willkommen zu Stories, eurem Podcast über Bücher und über Dachse. Zumindest heute. Der Mann, den ihr da gerade gehört habt, das war Dirk von Lozo, der Sänger von Tocotronic. Er und ich haben uns diese Woche getroffen in Leipzig, da war ja die Leipziger Buchmesse. Da haben wir uns in einem Hotelzimmer zur Lesung zusammengesetzt. Er und ich und eine Pressefrau vom Kiwi Verlag. Ihr gehörte auch das Hotelzimmer übrigens. Sie hatte sehr gut aufgeräumt, darüber reden wir gleich auch noch. Dann war noch eine Lektorin dabei und Dani, meine Redakteurin. Aber ansonsten hatten wir kein Publikum im eigentlichen Sinne. Also es gab kein Applaus, kein Lachen zwischendurch, niemand, der aufgestanden ist, weil er das scheiße findet, was wir da machen oder so. Wobei das natürlich sonst auch nie passiert, natürlich. Aber es war sehr ruhig und das hat auch irgendwie gut gepasst, weil wenn ihr Dirk nicht kennt und auch Tocotronic nicht kennt, es ist eine sehr lyrische Band. Dirk ist ein sehr geordneter Mensch, gar nicht so der typische Rockmusiker, den man sich vielleicht vorstellt. Tocotronic machen jetzt, glaube ich, auch schon seit über 25 Jahren Musik zusammen, haben 12 Alben rausgebracht, glaube ich, waren mit fast allen in den Charts, haben auch eine sehr, sehr große Fanbase. Hier Philipp, der bis vor kurzem noch mit mir den Podcast zusammen gemacht hat, der ist der größte Tocotronic-Fan, den man sich vorstellen kann. Hat er, glaube ich, auch das ein oder andere Mal hier erwähnt. Und ich kann es auch verstehen. Dirk ist ein sehr sympathischer Mann. Wir haben viel gelacht, vor allem zum Ende hin. Da ging es dann um Spielautomaten und eben diese Dachse, die Dirk warum auch immer so super lustig findet. Hört es euch selber an. Ich glaube, man lernt ihn ganz gut kennen in der Stunde und ich wünsche euch viel Spaß. Hier ist Dirk von Lozo aus dem Hotelzimmer in Leipzig mit der Storieslesung.
Hallo.
Hi. Sehr, sehr cool, dass wir hier sein können. Es ist auf jeden Fall die allerkleinste Storieslesung aller Zeiten und ich finde es auch sehr nett hier. Also es ist so ein bisschen älteres Hotelzimmer, aber schöne gelb-blaue Sesselchen. Ist aber tatsächlich gar nicht dein Zimmer, ne?
Nein, es ist nicht mein Zimmer. Ich habe im Hotel Leonardo im Stadtteil Konnewitz residiert. Das sieht noch wieder ein bisschen anders aus. Wir haben uns hier nur eingemietet.
Genau, vor allem finde ich, ist das hier sehr, sehr ordentlich.
Ja, das haben wir extra für dich so umdekoriert und ein bisschen sauber gemacht.
Ich bin begeistert. Wie sieht es bei dir aus, in deinem Hotelzimmer auch so?
Ja, jetzt sieht das sehr gut aus, weil ich immer, bevor ich das Hotelzimmer verlasse, erstmal Ordnung schaffe. Das mache ich so wegen der Leute, die die Zimmer reinigen müssen.
Ach echt?
Ja, weil die müssen nämlich nur eine Oberflächenreinigung herstellen in den Hotelzimmern. Und wenn man das denen so ein bisschen zurecht macht und vorher macht, dann sparen sie Zeit. Denn das Problem bei diesen Leuten, das ist dieses neue Dienstleistungsproletariat, könnte man das sagen, ist die Zeit. Die Hotelzimmer zu reinigen ist gar nicht so schwer, aber es sind viel zu viele für die. Und deshalb, wenn man da so ein bisschen vorher alles ordentlich macht und es nicht so schmutzig und versaut hinterlässt, dann haben die leichteres Spiel bei ihrer schweren Arbeit.
Das ist wahnsinnig rücksichtsvoll. Und vorher bist du so, es gibt ja eigentlich bei Hotelzimmern nur zwei Typen, die einen, die reingehen und es sieht nach einer Minute aus, irgendwie als wäre irgendwas explodiert und andere, die lange Zeit nichts anfassen, damit auch alles schön ordentlich und gerade aussieht. Welcher Typ bist du?
Ja, der Letztere. Bei mir ist immer alles ordentlich im Hotelzimmer, also sonst kann ich da nicht schlafen. Ist sowieso schon schwer genug, sich da komfortabel zu fühlen, aber das muss alles so ganz abgezirkelt und ordentlich sein. Da ist so viel Gerümpel in meinem Kopf, da muss es um mich herum ordentlich sein.
So hätte ich dich tatsächlich jetzt nach 2 Minuten hier auch eingeschätzt.
Ja. Komisch.
Komisch, verrückt. Du siehst wirklich sehr geordnet aus. Und wir sind hier natürlich heute nicht, um mit dir übers Aufräumen und Hotelzimmer zu reden.
Och, warum eigentlich nicht?
Stimmt, sollen wir eine Stunde über Hotelzimmer und rumphilosophieren? Nicht? Nee, wir reden natürlich über dein neues Buch. Aus dem Dachsbau heißt das. Das ist so eine Art Lexikon über dein Leben. Was genau das heißt und natürlich auch, was drinsteht, das besprechen wir jetzt in der nächsten Stunde. Dirk, du bist ja jetzt nicht der erste Musiker, der ein Buch geschrieben hat. Im Gegenteil, Sven Regner, T.S. Ullmann, Flake von Rammstein und gerade ganz aktuell und frisch Bela B. von den Ärzten. Die alle haben erst Musik gemacht und dann irgendwann
ein Buch rausgebracht. Ist das irgendwie so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man als erfolgreicher Musiker das irgendwann einfach machen muss, was schreiben?
Also müssen muss man, glaube ich, gar nichts. Aber wenn man das möchte, dann soll man das doch tun, glaube ich. Also man hat das Phänomen ja nicht nur in Deutschland, sondern auch im angloamerikanischen Sprachraum. Oder so. Es gibt sehr viele sehr, sehr schöne Bücher von MusikerInnen, die in den letzten 5 bis 10 Jahren rausgekommen sind. Von Patti Smith beispielsweise oder ein wundervolles von Tracy Thorn, der Sängerin von Everything But The Girl, mhm. Betsy Disco Queen oder von Carrie Brownstein, von Sleater Kinney. Also offensichtlich haben MusikerInnen was zu erzählen und etwas mitzuteilen. Das machen sie ja in ihren Songs, so sie sie eben selber schreiben. Und vielleicht haben sie auch ein Talent dafür, das in Prosa oder anderen Textformen zu vermitteln.
Und wenn man das Gefühl hat, man hat das irgendwie, dann ist natürlich noch die Frage, wann bringe ich das Buch raus? Wie kam das bei dir? Warum gerade jetzt das erste Buch?
Ja, ich hatte mir eigentlich nie die Frage gestellt, weil ich eigentlich auch ausgelastet war mit der Arbeit an Tokotronic. Wie du richtig gesagt hast, wir haben in 25 Jahren 12 Alben rausgebracht. Dann hatten wir alle noch Nebenprojekte. Ich hatte noch eine Band mit Thies Minter zusammen, Phantom Ghost, oder habe fürs Theater gearbeitet und so weiter. Deshalb war es eigentlich vor allem eine Frage des Zeitmanagements oder was, wie man die Muße findet. Jetzt war es so, dass wir im letzten Jahr ein Album herausgebracht haben, Die Unendlichkeit, mhm. das ein bisschen aufgezogen war wie eine Autobiografie. Es war eigentlich ein autobiografisch grundiertes Konzeptalbum. Und ausgehend von der Arbeit an dem Album habe ich angefangen, so kleine Prosa-Skizzen zu schreiben. Erst für mich selbst, dann auch ein bisschen für die anderen Mitmusiker, für Jan Müller, Rick McPhail und Arne Zank. Und das ist einfach was ich öfters bei Platten mache, dass man so ein kleines Programmheft oder so Notizen oder so ein Beiblätter für alle, die daran mitwirken, macht, dass sie sich was drunter vorstellen können. Verweise, Querverweise, Zitate, aber eben auch eigene, kurze, selbst verfasste Prosastücke. Und davon ausgehend habe ich gedacht, es ist eigentlich eine sehr schöne Idee, das weiter zu verfolgen. Und nach hat sich das angesammelt. Und natürlich gab es auch unterschiedliche Konzeptionen, die haben sich dann wieder verworfen, dann kamen wieder andere Ideen ins Spiel und so, aber dann nach einer Zeit hatte sich die Idee dieser, ja, vielleicht ein bisschen verrückten Enzyklopädie oder dieses Lexikons herauskristallisiert. Einfach weil es ein schönes Ordnungsprinzip ist und es ein bisschen an ein Album auch erinnert. Man sortiert Stücke unterschiedlichster Textgattungen zusammen und vielleicht entsteht dann etwas Großes, Ganzes, das ja, mit viel Glück mehr ist als die Summe der einzelnen Teile.
Du hast das Album Die Unendlichkeit hast du auch mal als Autobiografie in 12 Kapiteln bezeichnet, also irgendwie schwang da auch dieses Buchding schon mit, und wenn man sich dieses Album anhört, da geht es wirklich um sehr, sehr viele persönliche Sachen. Es geht um deine Kindheit, es geht um deine erste E-Gitarre, um die Gründung der Band, den Weg von Offenburg nach Hamburg, viele Verluste, Demütigungen, Saufexzesse und so weiter. So was Persönliches gab es bis dahin noch nie so richtig von euch. Warum nicht?
Naja, ich würde ein bisschen widersprechen wollen, weil ich glaube, die ersten 4 oder 5 Alben, die wir gemacht haben, von 1995 bis 1997, die waren in sehr kurzen Abständen, fast teilweise kürzer als ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, Jahr. Und die waren eigentlich Mitteilungen, die vielleicht nicht autobiografisch im engeren Sinne des Wortes waren, sondern sie waren ein bisschen wie Tagebuchaufzeichnungen, die man dann relativ ungefiltert und eben ganz schnell, deshalb habe ich das erzählt, rausgebracht hat. Und darin war schon alles beschrieben, was uns zu dem Zeitpunkt bewegt hat. Natürlich vieles aus der Vergangenheit, aus der Kindheit, aber dann auch mit fortschreitenden Alben eben auch um das, was uns da so widerfahren ist, seitdem es die Band gab. Also wir haben immer versucht, die Band von den Mitteilungen her und von unseren Gefühlen her transparent zu machen und zu sagen, was geht da innerhalb dieser Gruppenkonstellation auch ab, was für Irritationen gibt es und so. Und das haben wir so bis ungefähr 99, 2002, bis zu den beiden Alben, die wir damals gemacht haben, so gehalten. Aber dann hat sich für uns so eine so ein Wechsel in der Methode angedeutet, weil uns dieses Konzept ein bisschen ausgereizt erschien. Wie ich ja schon meinte, wir haben es ziemlich schnell und ziemlich kurz herauffolgend die Alben rausgebracht, dann waren wir so ein bisschen ausgepowert, was das anbelangt und haben uns ein bisschen abstrakteren Formen zugewandt und auch teilweise fantastischeren oder assoziativeren Texten. Und das war für uns ein ganz wichtiger Bruch, um für uns weiterhin glaubhaft zu sein, weil wir das Gefühl hatten, sonst bedient man vielleicht so eine Art Masche. Und ungefähr 2015 hatten wir aber gemerkt, auch mit der Methode sind wir wieder so ein bisschen an ein Ende gekommen und da schleicht sich dann so eine gewisse Routine ein oder man kennt dann schon so alle Tricks und hat dann vielleicht manchmal auch schon so ein schales Gefühl. Und da habe ich angefangen, mich für autobiografische Texte zu interessieren, meistens literarische autobiografische Texte. Und das hat dann seinen Einfluss gehabt auf das Songwriting. Und so kam dann schlussendlich die Idee, dieses autobiografische Album zu machen. Und natürlich, wenn man ein autobiografisches Album macht, dann muss man persönlich sein und man muss auch etwas von sich preisgeben, weil sonst ist es ein bisschen witzlos.
Aber was nicht so natürlich ist, ist, dass dann aus diesem Album ein Buch entsteht. Das war jetzt aber tatsächlich bei dir so. Und dieses Buch ist auch ziemlich besonders, weil es eben diese besondere Form hat. Hast du gerade schon kurz gesagt, es ist sortiert, alphabetisch. Du hast einfach verschiedene Wörter aus deinem Alltag, aus deinem Leben genommen. Zum Beispiel aber Barbie, Käse, Mohammed, Wal, Rosse und so. Und dazu schreibst du dann eben Geschichten oder ein Gedicht oder manchmal auch nur einen kleinen Satz. Nach welchen Kriterien hast du denn diese einzelnen Wörter ausgesucht, weil ich mir so überlegt habe, es wird mir sehr, sehr schwer fallen, mein Leben in ungefähr 70 Wörter zu unterteilen.
Ja, also ich fand diese enzyklopädische Form so schön, weil das ABC ist so eine offene Form. Es gibt ja andere Ordnungsprinzipien, zum Beispiel Codes oder moderner würde man sagen Algorithmen, aber die sind immer verschlüsselt. Und ein ABC ist ja eigentlich etwas sehr Offenes, was jeder erlernen kann. Das ist das Erste, was man als Schülerin oder Schüler lernt. Und das schien mir irgendwie reizvoll, das Leben oder das, was einen so umgibt und was einen bewegt, unter dieses Ordnungsprinzip zu subsumieren. Es ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Aber wie alles, was einfach ist, wird es dann erst richtig kompliziert. Und klar, das war schon so ein bisschen eine Herausforderung. Aber gleichzeitig natürlich auch ein sehr spielerischer Prozess, dass man Begriffe erfindet und sich über die Begriffe Gedanken macht und von da aus dann die Fantasie angeregt wird. Oder man erst Texte schreibt und dann merkt, okay, unter diesem Begriff könnte ich das fassen und der passt dann so ins Alphabet oder so und vielleicht verbindet sich vielleicht mit anderen Texten dann wieder zu einer Narration.
Und du hast ja vorhin auch gesagt, du stehst auf Ordnung. Ist ja auch eine Art von Ordnung, so ein Buch zu sortieren.
Genau.
Genugtuung für jeden, der es sortiert mag. Und genauso sortiert starten wir jetzt auch mit dem Buchstaben A. Da gibt es einen Text, der direkt sehr, sehr persönlich ist. Es geht nämlich um einen Menschen, den du verloren hast im Leben. Der Text heißt Alexander und den liest du uns jetzt vor.
Genau. Das ganze Buch handelt eigentlich in gewisser Hinsicht von ihm. Ich hatte irgendwie das Gefühl, als ich jetzt nochmal durchgeguckt habe, dass ich es im Grunde genommen nur für ihn geschrieben habe. Und das ist eigentlich für mich eine sehr tröstliche Sache gewesen. Alexander. 1996 stirbt Alexander mit 26 Jahren an einem Gehirntumor. Wir waren fast 20 Jahre befreundet. Ich lerne ihn zunächst nur widerwillig kennen. Er ist der jüngere Sohn von Freunden meiner Eltern. Meine Mutter muss mich zu ihm schleppen. Ich habe Angst vor neuen Bekanntschaften, bin voller Ablehnung. Doch als ich ihn sehe, bin ich sofort verliebt. Er ist wie ich, er ist mein Spiegel. Aber er hat ein heiteres, aufgeschlossenes Gemüt. Es gibt kaum einen Menschen, den er nicht in Sekunden bezaubert. Alexander scheint völlig eins mit seiner Umgebung zu sein, wie ein Fisch im Wasser. Ich fürchte mich vor dem Mobiliar im Haus seiner Eltern. An den Wänden hängen Zeichnungen von Menschen, die sich in Vögel verwandeln, aus ihren Hälsen wachsen Klauen und ihre Arme gehen in Gefieder über. Alexander nimmt mich an der Hand und führt mich in sein Zimmer. Star Wars ist noch nicht in Deutschland erschienen, aber Alexander besitzt bereits ein Lichtschwert, eine beleuchtete Plastikröhre mit Knauf. Es stellt sich heraus, dass er genau wie ich gerne Comics zeichnet. Die nächsten Jahre werden wir damit verbringen, Geschichten unserer selbst ausgedachten Comicfiguren Flippy und Flappy aufzuzeichnen. Die beiden sind Dinosaurier, sie reden in einer Art Babysprache, haben aber Superkräfte. Wir legen uns Handtücher oder Decken als Umhänge um und klettern auf den Essigbaum im Garten meiner Eltern. Wir sehen uns alte Monsterfilme im Fernsehen an, wenn wir beieinander übernachten dürfen. Tarantula, Formicula, Panik in New York, King Kong. Unsere Eltern stecken uns in den Tennisclub und in den Töpferkurs, doch wir haben nur uns, unsere Freundschaft und die Dinosaurier im Kopf. Später als Teenager entdecken wir Punk. Ich ziehe in den Keller im Reihenhaus meiner Eltern, spiele jeden Tag Gitarre und komponiere Songs. Wir gründen eine Band gemeinsam mit Hendrik Hallersleben, dem Sohn des Schuhmachermeisters Franz Hallersleben. Auch er wohnt im Keller, hat dort jedoch viel mehr Platz, sodass wir bei ihm proben. Die Band heißt Die Kranken. Alexander ist unser Sänger, denn er ist hübsch und charismatisch und kann kein Instrument spielen. Er grölt die Lieder, die ich mir ausdenke, selbstbewusst ins verbeulte Mikrofon. 1993 ziehe ich nach Hamburg. Alexander zieht nach Mainz. Ich lerne zufällig Jan Müller und Arne Zank kennen und wir gründen Tokotronic. Ich habe das Gefühl, Alexander in der Diaspora zurückgelassen zu haben und vermisse ihn. Auf unserer ersten richtigen Tour kommt er als Manager und Fahrer mit. Er unterhält uns mit seinem komödiantischen Talent. Er scheint sich in seiner neuen Rolle pudelwohl zu fühlen. Ich bin in dieser Zeit oft verunsichert und von den Ereignissen überwältigt. Alles, was mit der Band geschieht, nehme ich viel zu ernst. Im Gegensatz zu Alexander kann ich nicht gut über mich lachen. Um mich zu entspannen, trinke ich nach jedem Auftritt oft bis zur Besinnungslosigkeit, nur um am nächsten Reisetag noch zerrütteter in unseren Sprinter zu steigen. Das Ende der Tournee führt uns nach Süddeutschland. Danach besuchen wir beide in Offenburg unsere Eltern. Alexander hat seit ein paar Tagen starke Kopfschmerzen. Ich denke mir nichts dabei, auch ich habe Kopfschmerzen. Ich höre eine Woche lang nichts von ihm. Es ist seltsam, denn wir sind fast Nachbarn, seitdem meine Eltern umgezogen sind. 10 Tage später bin ich zurück in Hamburg. Beunruhigt laufe ich in meinem winzigen WG-Zimmer umher. Das weiße Telefon, das in einer Ecke auf dem Boden steht, klingelt. Meine Mutter sagt, man habe in Alexanders Kopf ein bösartiges Geschwür gefunden. Kurz nach seinem Geburtstag im Februar stirbt Alexander. Bei seinem Begräbnis spiele ich Gott sei Dank haben wir beide uns gehabt.
Neben mir sitzt der Sänger und Gitarrist von Tokotronic, Dirk von Lotzow. Er ist heute zu Gast in der Lesung hier bei uns, beziehungsweise bin ich eher zu Gast. Wir sitzen nämlich gerade in seinem Hotel in Leipzig, weil hier gerade Buchmesse ist. Dirk, in deinem Text, den du gerade gelesen hast, ging es um Alexander, deinen besten Freund, der sehr früh an Krebs verstorben ist. Über ihn gibt es mehrere Texte im Buch, er zieht sich so ein bisschen durch, wir hören da auch gleich noch was. Aber direkt nach Alexander das Wort Alien. Das ist auch was, was irgendwie eine große Rolle in deiner Kindheit gespielt hat, richtig?
Warum? Ja, wie ich gerade eben schon gelesen habe, war ich großer Science-Fiction- und Horrorfilm-Fan. Und in den späten 70er Jahren, Anfang der 80er Jahre, hatte dieses Genre eine Hochkonjunktur. Es gab sehr viele Horrorfilme, Zombiefilme zum Beispiel aus Italien, die in die Kinos kamen. Heute wäre es unvorstellbar, dass solche Filme noch gemacht werden. Billige Produktionen in Cinecittà kurz zusammengekurbelt. Oder natürlich der großartige Film Alien von Ridley Scott mit dem biomechanoiden Design von H.R. Giger. Und das waren Sachen, die mich wahnsinnig fasziniert haben. Also man konnte teilweise Berichte darüber im Fernsehen oder in Zeitschriften lesen. Aber auch die Aushänge in den vor den Kinos, in den Kinoschaukästen betrachten, wenn ich so aus dem Kinderfilm gekommen bin. Und dann habe ich mir so die Nase platt gedrückt vor diesen Fotos und die haben sich sehr stark in meinen ja, in meinem Gehirn oder in meinem Unterbewusstes eingebrannt.
Also es war schon ziemlich extrem, ne?
Ja, das waren natürlich extreme Filme und die waren auch dafür gemacht zu schockieren, also besonders die Filme italienischer.
Nee, ich meinte jetzt auch deine Faszination dafür.
Ja, klar, Ja, aber ich glaube, sehr viele Jungs in dem Alter sind fasziniert von solchen ja, Horrorfiguren, Science-Fiction-Figuren. Das war auch relativ neu, eben, wie ich auch geschrieben habe, Star Wars kam dann raus in Deutschland. Ich meine, das war natürlich ein totaler Umbruch in der Filmkultur. Sozusagen der Blockbuster war damit geboren und Science-Fiction nochmal auf ein ganz neues Level gehoben.
Du bist ja in einer kleinen Stadt in Baden-Württemberg groß geworden, in Offenburg. Mal von diesen Aliens und dieser Faszination dafür ganz abgesehen, wie war deine Kindheit da so, wie würdest du es beschreiben?
Naja, ich würde sagen, sehr durchschnittlich. Ich bin in dieser kleinen Stadt aufgewachsen, zur Schule gegangen und bin da im Reihenhaus bei meinen Eltern aufgewachsen. Das war eigentlich nicht außergewöhnlich. Ich habe teilweise sehr, sehr schöne Erinnerungen daran, weil neben dem Reihenhaus meiner Eltern war gleich ein Baggersee, also man konnte im Sommer schwimmen gehen. Und es gab für mich einen ganz einschneidenden Sachverhalt, nämlich dass meine Eltern im Keller eine Einliegerwohnung hatten, die sie in den ersten Jahren, die wir da wohnten, noch vermietet hatten an Studierenden, sagt man heutzutage, der Fachhochschule Offenburg. Und den haben sie dann, weiß ich nicht, irgendwann rausgeekelt. Ich weiß es nicht.
So, du gehst jetzt. Wir haben und Eigenbedarf wieder.
Eigenbedarf, genau. Also fort, du Studierender. Und dann durfte ich da rein. Und das ist natürlich für einen jungen Menschen, wenn man 13, 14 Jahre ist, ist das ein utopischer Raum, weil man sozusagen einen Raum für sich ganz alleine hat. Es gibt ja den berühmten Essay von Virginia Woolf, A Room of One's Own. Das galt dann natürlich für Frauen. Das ist ein feministischer Text, aber für Kinder ist es ganz ähnlich. Es war ein eigener Eingang, den ich benutzen hätte können, wenn ich es gemacht hätte.
Und hast du da schon Musik gemacht in dieser Einliegerwohnung?
Genau, und da war ich räumlich so ein bisschen getrennt von meinen Eltern und habe da Musik gemacht und konnte Gitarre spielen, Krach machen, Musik laut aufdrehen und so. Und das fühlte sich dann so ein bisschen an, als hätte man schon eine eigene Wohnung, obwohl man natürlich räumlich ganz nah an den Eltern dran war und immer noch behütet.
Wir steigen jetzt nochmal ein ins Buch, auch so in dieser Jugendzeit. Der nächste Text, den du uns vorliest, steht unter J wie Junge Union, geht aber erstmal um eine Skifreizeit. Erzähl kurz, warum bist du da mitgefahren?
Ja, Alexander und ich sind da mitgefahren und das war eigentlich der schlimmste Augenblick meiner Kindheit. Das erzähle ich jetzt. Mhm. Junge Union. Als wir nach einer langen und unbequemen Busfahrt auf der abgelegenen Almhütte ankommen, wird mir bewusst, dass ich in der Falle sitze. Die Skifreizeit entpuppt sich als ein nur notdürftig getarntes Verkupplungsinstitut für Töchter und Söhne aus den sogenannten besseren Kreisen, wobei auf Geschlechtertrennung in den Schlafsälen mit Doppelstockbetten sorgsam geachtet wird, wohl um das gegenseitige Begehren noch zu erhöhen. Die Atmosphäre ist von einer verdrucksten Sexualität erfüllt. Anspielungen sind allgegenwärtig, denn hier soll zusammengeführt werden, was zusammengehört. Dazu passt, dass die Jugendskifreizeit eine Kaderschmiede ist, auf der jungen Menschen zwischen Hüttengaudi und Après-Ski das Herrenmenschentum eingebläut werden soll. Die Hälfte der Teilnehmer ist bereits bekehrt. Sie sind in der Schülerverbindung organisiert, einer grotesken Vorstufe zur Studentenverbindung, bei deren Sitzungen in irgendwelchen Offenburger Kaschemmen die Abscheu vor Linken, Schwachen und natürlich vor Ausländern zementiert wird und wo Ressentiments und großbürgerliche Überheblichkeit Triumphe feiern. Bei den gemeinsamen Abendessen herrscht ein unangenehm jovialer Ton. Nicht selten werden Witze auf Kosten von weniger attraktiven Jungen und Mädchen aus der Gruppe gemacht. Der Geruch eines Elite-Internats macht sich auf der Alm breit. Ein prinzipienloses Nachäffen elterlichen Standesdünkels mischt sich mit der spießbürgerlichen Sehnsucht nach Rustikalität und Derbheit. Deshalb wird auch gesoffen, was das Zeug hält. Schon morgens auf der Piste geht es los. Der Töpferkurslehrer mit dem Tropfenfang geht stets mit gutem Beispiel voran. Damals schon stieß dieses Milieu mich ab, aber ich ahnte noch nichts von seiner Bedrohlichkeit. Alexander bezaubert mit seinem Charme, ohne sich jemals auf das Niveau der Saufbrüder hinabzubegeben oder gar ihre politischen Ansichten zu teilen. Meine Eifersucht steigert sich ins Unermessliche. Bisweilen versuche ich unbeholfen in das Geblöke mit einzustimmen und besonders deftige Sprüche zu machen, aber ich bin dabei wenig selbstbewusst, meine Kraftmeierei wirkt zwanghaft und neurotisch. Die Clique erkennt es sofort. Während ich noch glaube, sie lachen über meine Witze, lachen sie in Wahrheit über mich. Und obwohl ich weiß, dass diesem Typus Mensch zu misstrauen ist, will ich ihm dennoch gefallen. Vielleicht betrinke ich mich deshalb eines Abends mehr als sonst. Wie immer werden Trinkspiele veranstaltet. Ich kann zunächst gut mithalten, aber bald schon verzerrt sich meine Wahrnehmung. Wie unter einer Käseglocke höre ich, wie Lieder von Udo Jürgens gegrölt werden. Die lachenden Gesichter werfen im Schein der Kerzen lange Schatten auf die getäfelten Wände. Katzen, Eulen, Marder und Füchse sitzen mir gegenüber. Ungeheuer mit Krallen und Schnauzen, die mich aus wilden Augen anstarren. Ich wünsche mich zu meinen Eltern zurück, versuche unbeteiligt zurückzustarren und schütte Bier in mich hinein. Der Alkohol stärkt das Selbstvertrauen, aber schwächt meine Blase. Völlig zugedröhnt krabbel ich gegen Mitternacht in die obere Etage des Doppelstockbettes, wo ich neben Alexander einschlafe. Gegen 3 Uhr morgens schießt der Urin aus mir heraus, während ich in komatösem Schlaf liege. Er durchnässt meine Hose, das Bettzeug, das Leintuch und die Matratze. Heulend vor Wut und Selbsthass laufe ich barfuß die Treppe hinunter zur Toilette. Durch die Schlafsäle schallt bereits das Lachen. Am nächsten Morgen folgt der Spießrutenlauf in den Frühstückssaal. Alexander schafft es mühelos, sich von mir zu distanzieren und mir gleichzeitig das Gefühl zu geben, er sei für mich da. In einem unbeobachteten Moment hält er kurz meine Hand. Mehr kann ich nicht verlangen.
Dick, du hast gerade von der Demütigung deiner Jugend erzählt, dem Tiefpunkt deiner Jugend und davon, dass du auch früher so ein bisschen wegen deiner Art und deines Aussehens, ja, wie sagt man das, gehänselt, gemobbt, ein bisschen anders behandelt wurdest einfach. Wann hat das aufgehört, dass du so das Gefühl hattest, du bist irgendwie anders oder passt nicht so ganz rein vielleicht in manche Gruppen?
Naja, man muss dazu sagen, bei mir war es so, es gibt ja Leute, die wegen ihres Aussehens oder ihrer Andersartigkeit oder vielleicht auch körperlicher Unzulänglichkeiten gemobbt und gehänselt werden oder weil sie anderer Herkunft sind und nicht ins Schema passen oder so. Das ist natürlich viel, viel schlimmer als das, was mir passiert ist oder wegen ihrer Klassenzugehörigkeit oder sowas. Bei mir war es schon auch ein Teil einer Provokation, weil ich bewusst versucht habe, mich zu distanzieren und abzugrenzen von anderen Leuten in der Schule zum Beispiel. Das lag daran, dass ich sehr früh Musik für mich entdeckt habe, Musikfan war, Pop- und Rockfan war und natürlich Punkfan war oder New Romantic-Fan und mich deshalb exzentrisch gekleidet habe und sozusagen dann dadurch die Ablehnung fast ein bisschen provoziert habe und daraus auch Gewinn gezogen habe. Natürlich, die Demütigung bleibt und es gibt auch schamhafte Gefühle und Ängste, die das auslösen, weil teilweise diese Bedrohungen, meistens sind sie ja dann so homophob grundiert, ganz, ganz deutlich waren. Aber man muss sagen, natürlich zieht man auch etwas daraus, nämlich dieses Gefühl, ihr könnt mich mal oder fuck you oder so.
Und dann bist du ja 1993 nach Berlin gegangen, in die große Stadt.
Nach Hamburg.
Nach Hamburg gegangen. Du bist 1993 nach Hamburg gegangen, vom Dorf in die Stadt. Was hat das mit dir gemacht?
Naja, ich bin nach Hamburg gegangen, weil ich immer Musiker werden wollte. Und Hamburg war zu der Zeit, Anfang der 90er Jahre, die Stadt, in die man gehen musste, wenn man in Deutschland mit einer Band reüssieren wollte. Weil Hamburg so eine lebendige Musikszene hatte und vor allem bezüglich Bandmusik. Also nach Berlin ist man vielleicht gegangen, wenn man Techno-DJ werden wollte, weil da Techno gerade zu der Zeit im Entstehen war und so eine sehr vitale Subkultur sich aufgebaut hat. Aber Hamburg hatte diese unterschiedlichen Plattenlabels. Die meisten davon waren politisch links grundiert, Buback etwa oder Large Door, das Label, bei dem wir untergekommen sind, oder What's So Funny About. Und es gab die sogenannte Hamburger Schule, also Bands wie Blumfeld und Ostsohn, Suppenwürfel machen Krebs, Die Sterne, Kolossale Jugend, die alle so ein politisch linkes Bewusstsein mit einer bestimmten Art von Indie-Rock im weitesten Sinne verbunden haben. Und für mich war das ein Sehnsuchtsort. Und ich bin dahin gegangen mit dem Naja, zumindest mit dem Wunsch im Hinterkopf, vielleicht könnte was aus der Musikkarriere werden oder so. Und ich habe dann dort auch ziemlich gleich in der ersten oder zweiten Woche, die ich da war, an so einer Orientierungseinheit an der Uni in Hamburg, Jan Müller kennengelernt, mhm, durch Zufall. Und durch ihn Arne Zank. Die beiden sind zusammen in Hamburg zur Schule gegangen, sind geborene Hamburger. Und dann haben wir die Band gegründet. Also es war tatsächlich ein Zufall, der dann durch die Bandgründung zu so einer Art Schicksal fixiert wurde.
Dass sich bis heute hält,
genau.
Und wenn man sich so vor allem eure ersten beiden Alben anhört, dann ist mir als erstes irgendwie aufgefallen, ihr beschwert euch da über sehr, sehr viele Dinge. Ihr beschwert euch übers Fahrradfahren, ihr beschwert euch über Backgammon-Spieler, über Kleinkunst, über Samstage und Wochenende, über Menschen, die sich unfreundlich am Telefon melden. Über was beschwerst du dich heute so vor allem?
Ich beschwere mich nicht mehr so viel in den Liedern, weil ich glaube, das haben wir alles zu dieser Zeit schon
ausgereizt. Nee, ich meine auch so allgemein, so was nervt dich?
Ja, also mich nervt zum Beispiel, dass es in bestimmten Gegenden in Berlin, aber auch in Köln, in Hamburg keine anständige Coca-Cola mehr zu kaufen gibt, sondern nur noch Fritz-Cola, dass ich hier mal öffentlich nur als das abscheuliche Gebräu brandmarken möchte, dass es tatsächlich auch ist.
Und ich brandmarke mal kurz, dass es natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Cola-Marken gibt, die auch bestimmt ganz, ganz toll schmecken, wobei wir im Buch lernen, dass du diese eine Cola, da gehen die Augenbrauen hoch, du bist ein großer Cola-Fan.
Ja, ich trinke sehr gern Cola, das ist ein gesundes, wohlschmeckendes Getränk.
Angekommen. Aber apropos Getränke, auch eine Sache, die an der einen oder anderen Stelle im Buch auftaucht, ist die Verbindung so zwischen Musik und Alkohol. Wie wichtig ist diese Verbindung für dich gewesen in deiner Karriere?
Ja, sehr wichtig, weil ich immer sehr viel getrunken habe. Teils aus mangelndem Selbstbewusstsein, teils einfach aus Spaß an der Sache. Und ich würde schon sagen, dass ich sehr, sehr lange Zeit und bin es immer noch alkoholgefährdet oder alkoholsuchtgefährdet war und auch bin. Das ist jetzt für RockmusikerInnen kein so ungewöhnliches Geständnis, Alkohol, Drogen und andere bewusstseinserweiternde Substanzen jenseits von Cola spielen ja doch eine große Rolle. Und klar, also das war immer sehr, sehr wichtig für mich. Ich hätte mir bis vor 5, 6, 7 Jahren nicht vorstellen können, aufzutreten, ohne mich danach ordentlich zu besaufen.
Das klingt, als wäre es jetzt anders.
Ja, das ist jetzt anders geworden, klar. Aus gesundheitlichen Gründen und aus Selbsterkenntnis und Selbsterhaltungstrieb.
Irgendwann kommt das.
Ja, ich habe das alles ziemlich, wie soll ich sagen, freudig ausgelebt und weiß jetzt vielleicht besser, wie ich haushalten kann mit meinen Kräften. Ich neige sehr zur Grenzüberschreitung und das ist auch toll und das ist auch total wichtig, weil das ja sehr viel mit einem macht, also auch diese grauenhaften Zustände, die man hat, wenn man dann verkatert auf Tour im Bus sitzt und Schüttelfrost und an der Raststätte kotzt und so, das kenne ich alles, aber und das will ich auch eigentlich nicht missen, aber jetzt brauche ich das vielleicht nicht mehr so, das ist ganz gut.
Aber es taucht im Buch auf und du liest uns jetzt einen Text vor, der steht unter R wie Rekapitulation. Der fängt an mit den Worten: Ich war beim Festival umsonst und draußen auf einer Waldlichtung zusammengebrochen. Wie viel Schuld hatte der Alkohol an dieser Situation?
Ja, die Geschichte ist vielleicht nicht ganz wahr, aber dann ist sie zumindest gut erzählt.
Ah, okay, gut. Dann gibt es jetzt was Unwahres, gut Erzähltes von Dirk von Lozo in Stories.
Rekapitulation. Was bisher geschah? Ich war beim Festival umsonst und draußen auf einer Waldlichtung zusammengebrochen und im Morgendunst erwacht, von Schlingpflanzen umgeben. Kein Tourbus in Sicht. Ich hatte mir den Dreck von den Hosenbeinen geklopft, einem knutschenden Pärchen die Gummistiefel entwendet und mich auf den Heimweg gemacht. Schon nach kürzester Zeit waren meine Socken über die Fersen unter die Fußsohlen gerutscht und hatten sich dort zu schmerzhaft drückenden Knäueln zusammengeballt. Alle paar Meter hielt ich an und zog die Säume wieder nach oben. Es war schwierig, dabei das Gleichgewicht zu halten und nicht in eine Wildschweinsuhle zu fallen. Andererseits, der ganze Wald stand mir offen und das machte mich glücklich. Das Licht, die Geräusche und Gerüche ließen mich an eine Wanderung denken, die ich als Teenager mit meiner Mutter unternommen hatte. Wir waren den Kanal Biste Citoree entlang über Almen und steile Abstiege im Grenzgebiet zwischen den Kantonen Bern und Wallis bis nach Leukerbad gewandert, wo uns mein Vater mit dem Auto abgeholt und wir eines der zahlreichen Bäder aufgesucht hatten. Die Erinnerung war verschwommen wie der Blick durch Dampf über Thermalwasser, doch in diesem Moment, mit einer Hand an einen Baumstamm gestützt, mit der anderen in einem Gummistiefel herumnestelnd, wünschte ich mich in das von Rentnern bevölkerte Schwimmbecken zurück. Einige Monate später sollte ich in einem Essay von Teju Cole lesen, dass sich James Baldwin vor über 50 Jahren in Leukerbad aufgehalten hatte, um dort sein Romandebüt zu vollenden, was mir wie ein ungeheurer Zufall vorkam, denn alleine die Tatsache, dass mir an jenem Morgen im Wald unablässig das Wort Leukerbad im Kopf herumgespukt war, war absonderlich. Aber dass ein Schriftsteller aus New York in diesem zwischen Rinderhorn und Daubenhorn versteckten Ort abgestiegen sein sollte, und zwar nachweislich nicht als Ziel einer Wanderung mit seiner Mutter, überstieg meine Vorstellungskraft. Doch weiter gewandert. Die Autobahn zwischen den Bäumen wurde sichtbar. Ich betrat einen mit mickrigen Tannen bepflanzten Wildübergang und lief auf die andere Seite, denn die Raststätte Hirschberg, von der aus ich nach Berlin trampen wollte und deren Wappentier eine obszön schielende Skulptur aus Hartplastik war, lag in entgegengesetzter Richtung. Die Fahrbahn war in diesem Morgen schon voller Raser und ich wollte unbedingt vermeiden, von einem plötzlich herannahenden Wagen erfasst zu werden. Tagtäglich begeben sich Tausende von Menschen in Lebensgefahr, nur um von A nach B und schließlich nach C zu gelangen.
Dirk, was du uns gerade vorgelesen hast, war ein Text über Rekapitulation. Direkt danach kommen in deinem Buch die Revolution und dann die Riten, weil du das Ganze alphabetisch sortiert hast. Wie wichtig sind dir Riten in deinem Leben? Also Dinge, die seit, keine Ahnung, 25 oder mehr Jahren einfach stattfinden und sich immer wiederholen?
Ja, in dem Text Riten geht es eigentlich um Übergangsriten, so wie man sie aus der Ethnologie kennt. Also wo man vom Kind zum Mann wird durch so eine komplexe, Riten eben. Und ich finde diese, das ist eigentlich das, was mich daran interessiert. Ich finde Übergänge interessant, Transformationen von einem Zustand in einen anderen, weil das so viel mit Sprache und Literatur als solches zu tun hat. Weil Sprache ja auch etwas ist, was permanent unter Transformation ist und einen auch selber, wenn man liest, transformieren kann von einem Zustand in einen anderen. Also von glücklich in traurig oder von traurig in heiter oder Stimmungen beeinflussen kann. Und das ist eigentlich das, was mich an Riten am meisten interessiert, diese Übergänge.
Ich finde das total spannend, auch wenn ich dir jetzt so zuhöre. Ich finde da total viel von der Stimmung aus dem Buch wieder, weil es wirklich, es gibt Texte, waren für mich sehr leicht greifbar, weil du von dir erzählst. Und es gibt Texte, die waren irgendwie überhaupt nicht greifbar. Da gehst du sehr weit so ins Surreale rein. Und ich muss auch gestehen, ich habe nicht alles sofort verstanden und vielleicht auch einiges bis jetzt nicht ganz verstanden. Meinst du, das liegt eher an dir oder an mir?
Das ist eine gute Frage.
Habe ich mich ehrlich gefragt.
Also ich würde ganz anders einsetzen. Ich würde immer sagen, verstehen ist gar nicht, das ist gar nicht so eine Kategorie. Man wird oft gefragt oder wir werden das oft gefragt in der Band, in Interviews oder ähnlichen Situationen wie jetzt, was soll denn das bedeuten oder das habe ich nicht verstanden oder so. Und ich kenne diese Kategorie für mich ehrlich gesagt gar nicht so, wenn ich Texten folge, wenn ich literarischen Texten, aber auch Songtexten folge. Ich verstehe natürlich auch nicht immer alles zur Gänze, aber mir ist es eigentlich ziemlich schnuppe. Ich überlese das dann oder ich folge dem irgendwie so, wie man eben, genau wie ich das jetzt gerade geschildert habe, wie man so einem Bachlauf folgt. Und dann kommt man eben von einem Zustand in den anderen und irgendwo kommt man vielleicht auch an und vielleicht irgendwann geht einem oder kommt auch nicht an und das ist aber auch ganz egal und irgendwann merkt man vielleicht, ja, die Struktur habe ich vielleicht jetzt langsam begriffen, jetzt komme ich vielleicht dahinter, was das ist. Also es sind nicht alles Rätsel, die man lösen muss. Manche Rätsel sind ja auch schön, wenn sie ungelöst bleiben. Und? Oder gerade deshalb schön, weil sie ungelöst bleiben.
Und warum dein Buch aus dem Dachsbau heißt, war für mich auch erstmal kurz ein Rätsel, bis zum Text über den Dachs. Erklär es kurz selber, warum, was hat der Dachs mit deinem Leben zu tun?
Ja, also ich mag Dachse sehr gern. Ich finde, das sind super Tiere. Die sind sehr hübsch und witzig auch. Wenn man mal eine Dokumentation über Dachse gesehen hat, wie ich neulich auf YouTube.
Lacht man sich weg?
Ja, weil die sind wirklich sehr, sehr lustig.
Mhm. Muss ich unbedingt mal testen. Hätte ich jetzt nicht sofort gedacht,
ja,
aber
doch,
vielleicht habe ich auch noch nicht genug DAX-Dokus gesehen.
Also, wir sollten alle mehr DAX-Dokus gucken. Dann wäre die Welt ein besserer Platz. Und ich stelle an mir selber fest, wenn ich morgens in den Spiegel schaue, da findet schon langsam eine Verdachsung statt. Die Haare werden grau und gerade an so einem Tag wie heute sind auch die Augen etwas verschatteter als sonst.
Aber du bist lustig drauf. Vielleicht
ja,
auch
eben, der
DAX
ist ja sehr lustig. Ja. Genau. Ja. Es ist ein elegantes Tier. schlau, gebildet.
Ja. Aber Dachse sind auch, ist auch nicht, ein DAX ist auch nicht das einzige Tier, was in deinem Buch vorkommt. Du hast quasi so einen ganzen kleinen Zoo da gestaltet. Es gibt einen Fuchs, einen Hund, Meisen, Fasanen, Walross, Eichhörnchen, Bären und. Bist du so ein Tierfan generell?
Ja, das ist auch eine gute Frage und die habe ich mir auch selber gestellt und eigentlich muss ich sagen, nein. Ich bin nicht so ein ausgewiesener Tierfan. Mich interessieren eigentlich auch da eher die Übergänge zwischen Mensch und Tier, also Zwischenstadien oder solche Mischwesen. Denn die Tiere, die in dem Buch vorkommen, sind ja meistens mit menschlichen Eigenschaften ausgestattet.
Der
Operettenbär zum Beispiel.
Die quasseln
oder sie singen oder man kann mit ihnen reden oder es sind eigentlich eher so ein bisschen wie lebendige Stofftiere und diese Mischform interessiert mich eben auch deshalb, so wie wir gerade eben über die Übergangsriten gesprochen haben, weil sie eben eigentlich die Kristallisation von so einem Transformationsprozess sind. Etwas verändert sich, man kann vom Mensch zum Tier werden und eigentlich ist die Betonung dabei auf dem Werden. Mhm. Das ist immer das, was mich interessiert. Und natürlich sind es auch Begleiter, die einen beschützen vor Einsamkeit zum Beispiel oder wenn man Angst hat, können die einen den Arm nehmen. Also wie das Stofftiere auch oder wie man Stofftiere
auch
in den Arm
nimmt. Hast du viele Stofftiere?
Ja, ich habe relativ viele Stofftiere.
Was
ich mag
heißt
Stofftiere
viele?
Gern. Ach, ich habe die jetzt nicht gezählt.
Ach, so viele?
Aber naja, ich habe sehr viele, weil ich auf Autobahnraststätten, ich bin recht begabt darin, diese Maschinen zu bedienen,
nein,
wo man die Stofftiere rausfischen kann.
Ich frage mich immer, wer benutzt diese Maschinen?
Ja, ich.
Jetzt weiß ich's. Du.
Ja, ich kann
was
das.
Was ist der Trick? Der Trick, um die,
der Trick
um da was
ist, der Trick ist zu wissen, ob es funktioniert oder nicht. Und es gibt Maschinen, da kann man noch so viel Geld reinschmeißen, da wird man nie was rausholen,
also
weil die Stopfung zu eng ist. Also da wird der, weil der Greifarm ist zu lasch, der ist so ein bisschen wie so eine herunterhängende, schlaffe Hand. Und der kann kein Tier herausziehen, was festgestopft ist in der Maschine.
Also ist dann wirklich Abzocke?
Das ist dann Abzocke, genau. Würde ich so sagen, ja, das ist Abzocke. Aber es gibt Maschinen, die sind schlecht gewartet und da sind die Stofftiere nicht so festgestopft und da liegen sie so einzeln herum und die kann man herausgreifen. Und das kann ich und das macht mir auch Spaß und die sammle ich dann zu Hause.
Schönes Hobby.
Also, ja, naja, gut, jeder so wie er möchte.
Jeder zu seinen Lasten. Ja. Sein Päckchen mit sich zu tragen. Bei dir sind es halt 200 Kuscheltiere.
Ja.
So, und jetzt springen wir einmal ans Ende von deinem Buch. Das endet natürlich mit dem Buchstaben Z wie Zeit. Einer meiner Lieblingstexte im Buch. Tatsächlich bei dir auch so?
Ja, es ist der letzte Text des Buches. Eigentlich fasst er alles zusammen, was in dem Buch die Seiten davor passiert ist.
Und wie das klingt, das hören wir jetzt noch.
Zeit. Als du 13 Jahre alt wurdest, kam dir die Zeit abhanden. Aber nicht in dem Sinne, wie es den meisten Menschen ergeht und worüber sie klagen und trauern. Dass die Zeit rase, dass sie verfliege, dass sie von ihr gejagt würden. Im Gegenteil. Du hattest seit diesem Tage immer und regelmäßig zu viel Zeit. Oft hörtest du, wenn du den Menschen davon erzähltest, das sei doch erstrebenswert, geradezu paradiesisch. Manch einer wollte es nicht glauben. Wie konnte das sein? War es ein Fluch wie im Märchen? War es ein Segen? Zu viel Zeit, gäbe es das überhaupt? Nichts wussten sie. Aber dann, nachdem du, wie gesagt wird, ein Mann geworden warst, obwohl du gar keiner werden wolltest, war die Kinderlangeweile verschwunden und dir wurde auf einmal klar, deine Zeit lief langsamer als die der übrigen Menschen. Daran gab es keinen Zweifel. Wann immer du auf die Uhr sahst, früher schmiegte sie sich um dein Handgelenk, ein Konfirmationsgeschenk. Später blinkte sie auf dem Display deines Handys und dir sicher warst, es seien seit dem letzten Blick bereits mehrere Stunden vergangen, hatte sich die Zeit nur um wenige Minuten fortbewegt. Deine Tage waren zerdehnt. Sie zogen sich wie Spinnweben, wie Kaugummi, wie geschmolzener Käse. Schon in den ersten Minuten konntest du ganze Wanderungen zurückgelegt, Wettersteine und Aussichtspunkte bestiegen haben. Du konntest in Laub und Mischwäldern, auf Straßen und in Unterführungen, auf Wegen und verlassenen Pfaden gesehen worden sein. Du warst überall. Dabei strahlte eine ewige Sonne in dir, hell und unbarmherzig wie die Neonlichter auf den Boulevards und in den Arkaden. Du triebst dich herum. Du konntest unermüdlich Leitern hinauf und hinab kraxeln, wie Donkey Kong im Videospiel. Du konntest Schiffspassagen buchen, Flüsse überqueren und über Steppen rennen, wie ein einsamer Revolverheld, der einen flüchtigen Schatten hinterherjagt. Und wenn du das Gefühl hattest, bereits zahlreiche Kämpfe und Duelle ausgefochten zu haben, zumeist mit dir selbst, wenn der Feierabend nahte, dann war es gerade erst Mittag. Hi nun. Doch dann geschah etwas, das du nicht für möglich gehalten hättest. Als du in Verzweiflung lagst, in der 36. Stunde der Nacht und kein Trost und kein Schlaf und keine Gnade sich einstellen mochten, begegnete dir ein furchtloser Meister der Zeit. Den ficht nichts an, dachtest du, als er entschlossen und zwanglos in dein Schlafzimmer trat und sich mit einem Ruck neben dich auf die Bettkante setzte. Du winkeltest die Beine an, machtest neben dir Platz und erkanntest ihn, und er erkannte dich. Es war ein Freund, vor langer Zeit verstorben. Er kam gleich zur Sache. »Schreib alles auf«, sagte er und blickte dich aus wilden Augen an. Und noch einmal, etwas leiser, »schreib alles auf«. Bald flüsterte der vertraute Besucher nur noch, denn du warst endlich in süßen Schlaf gefallen. »Du wirst lernen, die Zeit zu überlisten«, das ist das ganze Geheimnis, das ist das einzige Gesetz. Sprach's, stürzte sich mit einem Purzelbaum aus dem Schlafzimmerfenster und verschwand im Hof unter dem Gestrüpp hinter den Fahrradständern.
Das war die Lesung mit Dirk von Lozo hier in Stories. Sein Buch heißt Aus dem Dachsbau, seine Band heißt Tocotronic und wenn ihr die gut findet, dann solltet ihr euch dieses Buch auf jeden Fall zulegen und angucken, falls es nicht eh schon auf eurem Nachttisch liegt. Für alle anderen, die Tocotronic bisher nicht so kannten oder mochten und auch über Dirk nicht so viel wussten, ich hoffe, ihr wisst jetzt nach dem Podcast, ob ihr Bock habt auf das Buch oder nicht. Ich fand es auf jeden Fall interessant, allein schon wegen dieser Art, diesen geordneten ABC. Total spannend irgendwie, hat man ja auch nicht so oft. Nächste Woche gibt es dann aber wieder einen ganz klassischen Roman hier und was für einen. Sarah Kuttner liest dann in der Lesung aus ihrem neuen Buch Kurt. Es ist ein sehr hartes Buch. Es geht ums Thema Trauer und es geht ums Thema Tod. Ich weiß aber jetzt schon, dass wir nicht nur über Trauer und Tod reden werden in der Lesung, auf gar keinen Fall. Aber das gehört bei so einer Geschichte natürlich auch dazu. Hört wieder rein, wenn ihr Bock habt und wenn ihr irgendwas loswerden wollt, dann schreibt mir das gerne über unseren Instagram-Kanal stories.offiziell in einem Kommentar, in einer privaten Nachricht. Teilt auch gerne, wenn ihr den Podcast gerade hört. Da freue ich mich auch immer, das zu sehen. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit und wir hören uns hier nächste Woche wieder.
Das war ein Podcast von Funk.